Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir müssen 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche immer da sein. Meistens, wenn wir was vorhaben, passiert auch noch irgendwas, dass irgendein Kälbchen auf die Welt kommt und schafft es vielleicht nicht allein. Es ist hart und trotzdem ist es schön.
Es ist halt momentan Haupterntesaison und da geht es schon manchmal richtig rund. Deswegen bitte ich auch darum, wenn euch mal ein Landwirt ein wenig nervt, weil er mit seinem breiten Fahrzeug auf der Straße vor euch fährt, denkt einfach darüber noch, dass euch der morgen früh vielleicht den Käse liefert, den wurde verspeist.
Zwetschge, Apfel, Kirsche, aber auch die Weinbauern haben natürlich mit dieser Spätfrostnacht am 22. April sehr zu kämpfen und haben es mit Totalausfällen zu tun.
Wir verkaufen unseren Weizen nach Börsenpreis und der Börsenpreis wird nicht in Deutschland gemacht, sondern er wird in Chicago gemacht. Und wir konkurrieren natürlich dann mit Weizenerzeugern in der ganzen Welt, die weniger Sozialstandards haben, die weniger Umweltstandards haben.
Kartoffelmäßig ist dieses Jahr ein schwaches Jahr für uns, bedingt durch die Witterung.
Das aktuelle Bauernjahr. Es begann mit bundesweiten Protesten auf den Straßen. Im Frühjahr ein später heftiger Frost und jetzt wird eine vielfach zu magere Ernte eingefahren. Und dann? Wie das Getreide verkaufen? Der tägliche Blick auf die Börsenpreise ist für die Landwirte inzwischen normal. Ebenso die Herausforderung, mit den immer extremer werdenden Witterungsverhältnissen umzugehen. Ich habe mit Bauern gesprochen, warum sie unzufrieden sind. Und war dabei zu Besuch auf Höfen, Äckern und Treckern. Erntezeit, wie es den Landwirten in Deutschland geht. Willkommen zum Wochenendjournal, sagt Henning Hubert.
Sind so 10 trächtige Kühe hier auf dem Bauernhof vom Landwirt Martin Bezold. Erntezeit, wie geht es den Landwirten, haben wir uns gefragt. Und diese Frage, die hat mich in die Fränkische Schweiz geführt zu Ihnen, mitten rein. Es war ein Tipp von meinem Ferienwohnungsvermieter. Sie sind befreundet miteinander und gelandet bin ich also jetzt bei Ihnen auf dem Hof in Gösseldorf. Das sind eigentlich so knapp 100 oder 80 Einwohner, ist das so die Kante?
Ja, das stimmt. Wir sind eine sehr ländlich geprägte Gegend hier in der Fränkischen Schweiz. Und wir haben mehr Kühe bei uns im Dorf wie Einwohner. Einwohner haben wir leider mit sinkender Tendenz nur noch 80.
Und das ist in Gösseldorf, ja, gehört zur Gemeinde oder zur Stadt Weichenfeld. Und sie leben so auf einer Anhöhe, auf einem Aussiedlerhof. Begrenzt durchs Aufsesstal und durchs Wiesental, so knapp 500 Meter hoch ist das hier alles gelegen, umgeben von Wald, von Kiefernwald und dann so abwechselnd Wiese, Büsche und Getreidefelder, Äcker mit viel Stein drauf. Trotzdem, was ist schon geerntet worden? Wie läuft die Ernte für Sie auf Ihrem Bauernhof, wo Sie auch Ackerbau dazu haben?
Ja, prinzipiell haben Sie das schon richtig erkannt. Also wir sind jetzt nicht irgendwo in der Magdeburger Börde. Bei uns kann man wirklich sagen, es geht sehr steinreich zu. Wir haben da sehr flachgründige Böden, deswegen ist auch der Futterbau die Grundlage für die Milchviehhaltung. Von der heurigen Ernte sind wir eigentlich wenigstens so mittendurch. Getreide ist jetzt mittlerweile weg. Silage hat es bis heuer sehr viel gegeben, aufgrund, dass es einfach ein relativ nasses Jahr ist oder ein sehr feuchtes Jahr ist. Mit den Erträgen kann man heuer eigentlich ganz gut leben. Ich sag mal, bei Weizen und Roggen sind wir im Mittel und bei der Wintergerste, die wir zum Füttern brauchen, sind wir ein bisschen schwächer dran. Einfach durch den Spätfrost, den wir dann noch hatten, ist die halt nicht so gut gekommen.
So, das Thema Landwirtschaft ist doch noch so ein bisschen vorne im Gedächtnis, weil es im Winter starke Proteste gegeben hat. Die Bauernproteste, haben Sie da eigentlich mitgemacht, Herr Bezold?
Ja, diese Bauernproteste, das muss ich schon sagen, die waren mehr als gerechtfertigt. Man kann mit den Landwirten vieles machen. Die sind ein sehr geduldiges und sehr zähe Berufsgruppe. aber halt nicht alles. Ich glaube auch nicht, das ist ja eigentlich in den Medien so rübergekommen, dass es nur um den Agrardiesel geht. Nach meiner Meinung ging es da mehr oder weniger um ganz andere Geschichten. Vor allem auch Bürokratie, dieses Stichwort. Vor allem auch mit, wie man in der Öffentlichkeit teilweise auch mit uns Landwirten umgeht. Wenn wir Gülle fahren und es wird uns der Vogel gezeigt, dann muss man sich auch mal Gedanken drüber machen, wer denn das Tischchen früh am Frühstückstisch oder abends zum Abendbrot auch deckt. Letztendlich, ganz egal in welche Richtung, dass man sich ernährt, ob Vegetarier, Flexitarier oder was es sonst noch alles gibt, wird es immer irgendwo auf dieser Welt ein Landwirt sein. Und wir haben mit den Protesten mitgemacht, bei uns vor Ort. Wir waren mit dem Bayreuth-Dom und auch bei kleineren Veranstaltungen. Wir waren zeitweise mit 3 Schleppern unterwegs. Und ich finde das absolut gerechtfertigt, auch mal nach Berlin ein Zeichen zu setzen, dass nicht alles geht.
Ist denn schon was besser geworden?
Ich habe den Eindruck, dass das letzte halbe, dreiviertel Jahr sich in der Gesellschaft schon was getan hat. Also was mir schon passiert ist, diesen Vogel habe ich nicht mehr gesehen. Man konnte auch mittlerweile ganz konstruktive Gespräche mit Wanderern führen, die dann aber nicht so schnell auf Seiden wollen. Auf einmal gehen sie auf Seiden. Was ich vermisse, ist die Umsetzung von unserer Politik bis in die höchsten Regierungsebenen rein. Politik ist ein sehr zähes Leben, aber wir geben mal die Hoffnung nicht auf, dass sich da noch was tut.
Wenn Sie sich jetzt so einordnen hier als ein Landwirt in der Fränkischen Schweiz mit der Konkurrenz, sehen Sie die bundesweit und was sind hier so die Vor- und die Nachteile von Ihrem Standort? Also Sie haben 65 Milchkühe, insgesamt so 100 Hektar, mehrere Traktoren hier im Stall nebenan. Was ist Ihre Konkurrenz?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sehe die Konkurrenz nicht in den Landwirt in meinem Nachbardorf, das ist mein Kollege. Ich sehe die Konkurrenz auch nicht in Bayern. Das sind auch meine Berufskollegen. Ich sehe sie nicht in Deutschland, ich sehe sie in der EU auch nicht. Die Konkurrenz sind einfach Länder, wo gewisse Standards, die wir in Deutschland einhalten, nicht eingehalten werden, nicht eingehalten werden können, die vielleicht nicht kontrolliert werden und die dann einfach mit Dumpingpreisen auf unseren heimischen Markt kommen. Das würde ich mal als meine Konkurrenz bezeichnen. Es ist mit Sicherheit nicht mein Nachbar, mit dem ich abends einmal ein Seidler trinke, der ist es nicht.
Jetzt haben wir uns unterhalten über Ihre Viehhaltung, auch ein bisschen über den Ackerbau. Jetzt geht der Blick nach oben, auch bei Ihnen. So Gewitterstimmung, früher Nachmittag. Martin Bezold, was steht als nächstes an heute noch? Was machen Sie jetzt?
Ja, heute machen wir mal schon auf einen entspannten. Dort, wir haben gestern noch bis um 11 Uhr gearbeitet. Und aus dem Stall wird halt nicht mehr viel passieren. Die nächsten Tage wollen wir dann die Grassilage ernten. Aber das werden wir erst am Freitag anfangen und dann meldet ja wieder schönes Wetter. Es ist halt momentan Haupterntesaison und da geht es schon manchmal richtig rund. Deswegen bitte ich auch darum, wenn euch mal ein Landwirt ein wenig nervt, weil er mit seinem breiten Fahrzeug auf der Straße vor euch fährt, denkt einfach darüber noch, dass euch der morgen früh vielleicht den Käse liefert, den wurde verspeist.
Bianca Reichenberger, die Lebensgefährtin von Martin Bezold in Gösseldorf in der Fränkischen Schweiz. Sie haben mich jetzt reingeführt in ihren großen Kuhstall. Ein bisschen separat sind die schwangeren oder trächtigen Kühe. Um es mir mal zu erklären, wie ist das hier so unterteilt? Ich sehe Sie in der Anbindehaltung, braun-weiße, kräftige, stattliche Kühe. Aber nicht nur, oder?
Eine schwarz-weiße haben wir hier vorne. Eine Ausnahme haben wir hier vorne. Und ich bin fest davon überzeugt, auch wenn diese Anbindehaltung muss weg, das glaube ich auch und das ist auch richtig so. Aber ich glaube nicht, nur weil unsere Tiere hier angebunden sind, dass es denen schlecht geht. Wäre das so, würden die diese Menge Milch nicht geben. Also ich komme nicht aus der Landwirtschaft, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ist. Es gibt nur eine glückliche Kuh viel Milch. Und unsere Kühe geben viel Milch. Also kann ich so unterstreichen, auf jeden Fall.
Durch welches Futter, was ich hier sehe, kommt das von Ihnen selber vom Hof?
Alles, ja. Außer Mineralfutter kaufen wir zu. So, jeder Bauer hat da so sein eigenes Rezept, das er auch nicht verrät. Ja, genau. Und das macht es einfach aus. Dass ich viel, weil umso besser, was man in die Kuh oben reinsteckt, umso besser und mehr kommt unten raus.
Das Melken heißt doch eigentlich auch, Sie sind immer hier mit 65 Milchkühen.
immer, 365 Tage im Jahr. Mancher sagt, die Bauern, die großen Bulldog und keine Ahnung, es kann jeder selber machen, es kann sich jeder selber Kühe kaufen. Wir müssen 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche immer da sein. Meistens, wenn wir was vorhaben, passiert auch noch irgendwas, dass irgendein Kälbchen auf die Welt kommt und schafft es vielleicht nicht allein. Also ja, also wenn einer neidisch ist, der soll es machen, soll es ausprobieren. Wir haben keinen Urlaub, keinen freien Tag, trotzdem machen wir es gern. Kann sich jeder gern selber überlegen, das mal auszuprobieren. Es ist hart und trotzdem ist es schön.
Wann geht's los, das Melken? Wann ist es vorbei?
Naja,
von der Uhrzeit her?
Früh muss man um 5:30 ungefähr loslegen, weil alle zwei Tage kommt das Milchauto. Wir liefern auf Bayreuth ins Bayernland. Der Laster fährt hier vorbei, saugt die Milch ein. Dann müssen wir kurz nach 8 Uhr fertig sein. Dann weiß man ja ungefähr, 1,5-2 Stunden ist man drüber. Abends dasselbe Spiel wieder, da fangen wir um 5:30 an, sind circa 8:30, 9 fertig. Das jeden Tag, Sommer wie Winter, immer, das ganze Jahr.
Und gern.
Und gern, auf jeden Fall, 100%. Stehe auch ich dahinter, auch wenn ich nicht aus der Landwirtschaft komme.
Jetzt bin ich drin, im Traktor, im großen schwarzen Fendt von Markus Wipperfürth unterwegs. Ja, weil hier zwei Sitze drin sind. Der Traktor, der gehört ihm als Landwirt und als Lohnunternehmer. Er hält da auf seinem Hahnenhof in Pulheim, nordwestlich von Köln, Pferde. Mehr als 100 sind hier eingestellt, oder? Wie ist das?
Genau, wir haben hier auf der Reitanlage 100, knapp über 100 Pferde.
Ja. Ja, und dann bauen sie auch noch Getreide an und Kartoffeln an. Sie betreiben eine Biogasanlage und das ist jetzt, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt die Fahrt starten, die eine Weile dauern wird. Was haben Sie denn geladen hinten auf dem Anhänger?
Ja, hinten haben wir Pferdemist drauf. Das heißt, wir bauen ja auch Getreide an, Weizen und Hafer. Das Korn benutzen wir für unsere Ernährung im Normalfall und den Halm benutzen wir, um unsere Pferde einzustreuen. Und das, was dann beim Pferd hinten rauskommt, wird dann nochmal weiterverwendet, um Energie rauszuholen und Wärme. Und das in der Biogasanlage.
Jetzt fahren wir gerade vorbei an Buschbohnen, die hier im Spalier angebaut werden. Herr Wipperfürth, Sie haben mitgemacht bei den Bauernprotesten. Sie sind im Winter sogar vorgerückt auf Bonn im Konvoi. Dorthin, wo das Bundeslandwirtschaftsministerium seinen ersten Dienstsitz hat. Und Sie betreiben selber ja auch so Streaming-TV auf Ihrem Facebook-Kanal. Mehrere hunderttausend Follower sind es, ne?
Genau, es sind knapp über 500.000 Follower. Und ich probiere aktuelle Themen immer aufzugreifen, die Landwirtschaft real darzustellen, die Probleme, aber auch die schönen Seiten, weil es für mich der schönste Beruf der Welt ist. Und das möchte ich einfach den Menschen vermitteln, die sich ein negatives Bild zeichnen lassen von Leuten, die vielleicht gar nicht so in der Materie stecken. Und deshalb möchte ich immer direkt vom Feld aus berichten oder vom Traktor aus und zeige einfach, wie es in der Wirklichkeit aussieht.
Jetzt haben Sie mitgemacht bei den Protesten. Was hat Sie erstmal auf die Straße gebracht?
Ja, auf die Straße hat mich die Agrardieselreform gebracht, weil das Ganze fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist so, als wenn die Politik eine Entscheidung tätigt, die jedem ein Monatsgehalt des Jahres streicht. Und das ist für uns nun mal der Agrardiesel, wenn der wegfällt, die Beihilfe wegfällt, dann ist das für uns ein komplettes Monatsgehalt als Landwirt.
Jetzt sind Sie als Lohnunternehmer auch nicht so weit weg von Benelux. Wie schauen Sie auf die Konkurrenzlage denn da? Gibt es da große Unterschiede innerhalb Europas?
Die Nachteile liegen immer in Deutschland. Unsere Nachbarn können zum Teil mit Heizöl fahren oder mit speziellem Kraftstoff, der extra subventioniert wird. Und wenn man dann sieht, wie weit die Grenzen nur weg sind, dann müssen wir da eben auch in Konkurrenz treten. Aber ja, uns wird sozusagen die Butter vom Brot genommen und wir sind immer unterlegen, weil unsere Kosten natürlich wesentlich höher sind als bei denen, die mit anderem Kraftstoff fahren dürfen.
Und fürs Portemonnaie, was haben die Proteste gebracht?
Leider nichts. Also man hat sich leider nur darauf eingelassen, dass diese Agrardiesel-Rückvergütung sich über 3 Jahre anpasst. Das heißt, jetzt kriegen wir nur noch 12 Cent pro Liter Kraftstoff, im nächsten Jahr nur noch 6 Cent vergütet oder zurück sozusagen. Und danach ist es dann vorbei.
Ihre Prognose? Kommen Sie wieder?
Ich bin mir sicher, dass wir wiederkommen, weil ja noch ganz andere Dinge anstehen, die unsere Landwirtschaft immer mehr aus Deutschland raustreiben. Wir verlagern ja mit allen Gesetzen, die gegen uns sind, die Produktion immer mehr ins Ausland. Und wenn man jetzt hier Sonderkulturen sieht, Erdbeeren und so weiter, die Lohnkosten steigen. Alles in der Produktionsfunktion wird speziell in Deutschland teurer und dementsprechend geht die Produktion immer mehr ins Ausland.
Was machen Sie denn mit Ihrem Getreide? Man stellt sich vor, das ist doch schön, so ein Bauer baut Weizen hier an, das ist unser täglich Brot.
Ja, unser täglich Brot ist im Prinzip nur noch Futtermittel, weil wir durch Düngeverordnungen nicht mehr fähig sind, Brotgetreide zu produzieren. Also das Getreide kann leider von der Qualität nur noch für Futtermittel verwendet werden, wenn man jetzt mit Mühlen spricht und eben die haben auch Vorgaben, was die Backfähigkeit angeht, den Proteingehalt und so weiter, dann produzieren wir in Deutschland fast kein Brotgetreide mehr. Das kommt alles aus dem Ausland, wo eben diese Gesetze nicht gelten, wo keine Düngeverordnungen gelten. Da kann dann eben so gedüngt werden, dass das Korn nachher genug Proteingehalt hat und das wird hier in Deutschland unterbunden. Also wir als Bevölkerung werden immer mehr abhängig von Produkten aus dem Ausland.
Sieht es bei Obst und Gemüse besser aus?
Da sieht es noch schlimmer aus. Gerade die arbeitsintensiven Kulturen verschwinden hier immer mehr, weil unser Mindestlohn natürlich extrem nach oben geht. Das finde ich nicht schlimm, aber das müsste in der EU vereinheitlicht werden. Und es kann nicht sein, dass in Portugal, in Spanien ganz andere Mindestlöhne gelten als hier. Und dann kommen eben die Produkte per Lkw von da hier bei uns auf den Markt.
Jetzt fahren wir ja hier, oder Sie fahren und ich bin der Beifahrer, Pferdedung zur Biogasanlage. Ist das der Hoffnungsschimmer, auf den auch Sie setzen? Und da gab es ja jetzt in den letzten Tagen auch vom Bundeswirtschaftsminister Habeck so einen Ansatz, die Biomasse wieder stärker zu fördern.
Das war für mich eigentlich klar, dass das irgendwann kommen muss, weil Biogas die einzige erneuerbare Energie ist, die ich regeln kann. Ich kann die Sonne nicht regeln, ich kann den Wind nicht regeln und Wasserkraftwerke, ja, wenn kein Wasser da ist, auch nicht. Aber bei einer Biogasanlage kann ich die Dunkelflauten im Prinzip auffangen. Und für mich war klar, dass das Biogas auf jeden Fall in Zukunft weiter Bestand haben muss. Allein das Vorhaben von Habeck sind, glaube ich, 10 Gigawatt, die aufgefangen werden sollen durch Gaskraftwerke, die jetzt gebaut werden sollen. Das könnten die Biogasanlagen in ganz Deutschland jetzt schon leisten, ohne dass was großartig investiert werden müsste. Ne? Es gibt genug Stoffe, die man sozusagen über die Bakterien in Gas umwandeln kann, damit man eben die Biogasanlagen dann anschaltet, wenn der Strom benötigt wird.
Bei normal, ne?
Er liegt mitten auf dem Land, der Hofladen in Schirt. Die nächsten Dörfer heißen hier Ziegenhain, Orfgen und Reiferscheid. Die nächsten größeren Städte Altenkirchen und Asbach. Was der Westerwald an Produkten zu bieten hat und was der Biolandbetrieb der Familie Mockenhaupt hergibt. Hölzerne Regale, darin Obst, Gemüse, Eier, Wein, überregionale auch. Dazu an der Theke Käse, Wurst und Fleisch, das auch zum Teil hier vom Hof stammt. Wie ist denn das? Das kann ich fragen. Die Inhaberin, die Mitinhaberin des Hofes und des Geschäftes, Caroline Giese. Wie ist das mit dem Fleisch? Das kommt bei Ihnen aktuell auch vom Hof?
Ja, wir haben hier Tierhaltung bei uns auf dem Hof. Und zwar haben wir einen Außenklimastall für 60 Mastschweine, wo wir Schweine mästen, die wir dann hier regional bei einem Landmetzger schlachten, verwursten und hier bei uns im Hofladen verkaufen. Also es gibt das Fleisch bei uns hier und auch die Wurst ohne Nitritpökelsalz nach Biolandrichtlinien hergestellt. Und wir haben eine Mutterkuhherde mit 60 Tieren, wo wir auch das Fleisch hier verkaufen, schön abgehangen und zum Teil frisch in der Theke, aber auch tiefgefroren, ist immer was vorrätig. Wir haben hier die Kartoffeln vom Hof, das sind aktuell die Frühkartoffeln Elfe und Glorietta, die wir ganz frisch jetzt hier ausgemacht haben. Die Kartoffelernte hat jetzt vor kurzem begonnen. Da kommen jetzt im Herbst noch mehr Sorten hinzu. Ab Oktober haben wir dann auch alle Einkellerungssorten verfügbar.
Jetzt kann sie losgehen, die morgendliche Kartoffelernte. Grüner Traktor diesmal, John Deere, grün-gelb gehalten. Zeit raus auf den Acker zu gehen, Kartoffelerntezeit im Westerwald. Jetzt und der Vollernter vom Biolandhof von Konrad Mockenhaupt, der ist jetzt gleich im Einsatz. Ja, auf einem schmalen Feld bei Schürt. Bisschen schräge Lage zu einer Weide, wo Rinder draufstehen. Ein rot-gelbes Monstrum ist das. Ziemlich ausladend.
So.
So, jetzt stellen Sie was ein.
Durch die Zapfwelle anstellen, dass sich die Bänder drehen. Die Hydraulik ist schon am Laufen. Lasse ich die Aufnahme runter. Und dann gucken wir mal. Anfang ist immer ein bisschen holprig, bis das läuft. Über das Band.
Ein bisschen wurde hier schon geerntet. Ich schaue jetzt mal nicht nach hinten, sondern nach vorne. Da ist schon einfach blanke Erde. Ein paar wenige Kartoffeln liegen da auch noch drauf. Und in rechter Hand vom Traktor ist noch alles dickes Grün, aber auch so ein bisschen mit Unkraut, sage ich mal, auch überwuchert. Da verbirgt sich aber der Schatz drunter, ja, der Ihnen wichtig ist.
Das ist halt das Problem. Das sind unsere frühen Sorten auf dem Acker. Und dieses Jahr, bedingt durch die Niederschläge, sind die auch relativ früh abgestorben vom Laub. Und dann macht sich natürlich alles andere breit. Wenn das Laub weg ist, dann wächst Unkraut, Melde, Kamille, Disteln. Und das muss jetzt halt mit durch den Vollernter durch. Das ist eine kleine Herausforderung manchmal.
Ich sehe, auf dem Förderband tauchen die ersten rausgeholten Kartoffeln auf. Helle Haut, welcher Sorte ist das? Und sie sehen ziemlich dick und groß aus. Sie scheinen, sie könnten zufrieden sein.
Ja, mit der Sorte bin ich eigentlich zufrieden. Das ist eine vorwiegend feste Sorte. Die Elfe, die ist ein bisschen robuster, was den Anbau angeht, was die Niederschläge angeht. Da oben, wo wir geräumt haben, da ist eine andere Sorte gestanden. Die Glorietta, die hat wesentlich mehr gelitten unter der Feuchtigkeit im Juni, Juli. Da ist, kann man sagen, ist nur die Hälfte vom Ertrag, wie bei hier der Sorte.
Konrad Mockenhaupt, die Maschine hinten, der Vollernter, der trennt ja nun die Erdklumpen von den Kartoffeln. Und wenn Sie jetzt vier Leute hinten drauf haben, den Janosch, den Julian und dann Ihre Lehrlinge, Jonas und Luca, oh, jetzt müssen wir anhalten.
Ja, da ist zu viel Erde.
Zu viel Erde, genau. Dann haben die viel zu tun, wenn was los ist?
Ja, wir haben bedingt, jetzt haben wir ja seit Wochen schon Trockener. Dann, hier, das ist ein Lehmboden, der neigt zur Glutenbildung. Und im Frühjahr war es ein bisschen feucht. Jetzt ist es trocken, die Kluten sind fest, die müssen zwischen den Kartoffeln raussortiert werden. Es gibt Jahre und bestimmte Witterungskonstellationen, dann ist das nur ein Drittel der Arbeit hinten.
Dann haben sie auch weniger Leute hinten drauf und nicht vier.
Dann kann einer allein manchmal sortieren. Aber dieses Jahr ist es, macht es nicht so richtig Spaß. Ja.
Man hört es aber ein bisschen, das plumpst dann rein in die Wanne schon. Also das Förderband dreht sich und dreht sich. Was macht das? Macht das schon ein Gefühl für Sie? Ist das schon die halbe Miete für den Rest des Jahres?
Och, da muss man. Das ist ja nur ein Acker hier. Ich hoffe, der größere Acker, den haben wir in einer anderen Gemarkung, dass er da ein bisschen besser aussieht wie hier. Also das ist eher kartoffelmäßig, ist dieses Jahr ein schwaches Jahr für uns. Bedingt durch die Witterung. Das war schon mal besser. Aber das ist ja so als Landwirt, man kann ja keinen Antrag stellen im Frühjahr, was man an Ernte zu erwarten hat. Das ist immer schon abhängig vom Jahresverlauf, was passiert.
Wie tief geht es denn jetzt hier mit dem Scherblatt unten rein in die Erde?
Ach, das ist ja die Kartoffel, die wachsen ja in so einem Damm. Und das sind so rund 20 Zentimeter. 20 bis 25 Zentimeter geht der Char unter den Damm drunter und nimmt die Knollennester auf mit Erde zusammen. Muss tief genug sein, sonst hat man geschnittene Knollen dabei. Aber auch nicht zu tief, sonst hat man noch mehr Erde dabei.
Der Streifen links, da stehen die Rinder auf der Weide und dazwischen ist eben so Klee angebaut. Wie wechseln Sie hier die Früchte?
Ja, angefangen vom Dinkel über Roggen, über Wintergerste für die Schweine, über Hafer, den wir für Haferflocken verkaufen als Schälhafer. Bauen wir noch Ackerbohnen an als Eiweißfrucht für Hühner, Schweine. Insgesamt sind es 6-7 Fruchtfolgeglieder. Und die Kartoffeln nur auf den Parzellen, wo man keine Staunässe hat, wo man nicht zu viel mit Steinen zu tun hat oder wo zu schräg ist, da kann man keinen Kartoffelanbau machen.
Weil die Ernte dann zu mühsam würde, nehme ich an.
Ja, das funktioniert halt dann nicht.
Es ist jetzt auch, wenn wir hinten rausgucken aus Ihrem Traktor, die Rückscheibe ist ja aufgesperrt. Ist es schon ziemlich staubig? Das ist brauner, feiner Staub, der sich überall jetzt hin auch ausbreitet. Dennoch, Herr Mockenhaupt, ist die Erntezeit für Sie als Landwirt die schönste Zeit?
Das ist das ganze Jahr, arbeitet man ja darauf hin. Man tut sein Möglichstes, alles zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Und dann zeigt es sich halt, ob es von Erfolg oder nicht so viel Erfolg gekrönt ist. Und dann lernt man manchmal auch Bescheidenheit. Man hat sein Bestes getan und ist trotzdem bescheiden. Das ist halt so. Damit müssen wir leben als Landwirte. Und dieses Jahr waren die Zeitfenster, bedingt durch die schwierige Witterung, die waren immer sehr, sehr kurz. Wir haben am 30. April und 1. Mai die ganzen Kartoffeln gepflanzt. Das war grenzwertig vom Boden, aber danach kam wieder eine längere Nässeperiode. Und das war, man konnte nur falsch machen, eigentlich dieses Jahr.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen gemeinsamen Pressekonferenz des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Thüringer Bauernverbandes. Und wir sind heute zu Gast in der Bäckerei von Celestina Brandt hier.
Große Hoffnungen und gedämpfte Erwartungen, das war die Überschrift der Erntebilanzpressekonferenz des Thüringer Bauernverbands. Der hatte eingeladen jetzt hier gerade nach Buttstedt, das ist nördlich von Weimar, in eine Vollkornbäckerei und weil das Wetter so gut war, auf die Terrasse des Cafés. Und mit auf dem Podium saß Susanna Karawanski von der Linken, die Landwirtschaftsministerin des Freistaats Thüringen. Und sie hat berichtet über die diesjährige Ernte. Das ist 3 Tage vor der Landtagswahl in Thüringen. Neben ihr saß der Bauernverbandspräsident Klaus Wagner. Frau Karawanski, der Bundesverband, also der Deutsche Bauernverband, hat schon vorgelegt mit seiner Erntebilanz und hat gesagt, unterdurchschnittlich, Totalausfälle fast sogar in verschiedenen Bereichen, was den Obstbau angeht. Sie laden Mitte September ein zu einer Agrarministerkonferenz der Länder nach Oberhof. Bürokratieabbau, das ist Ihre Überschrift, zu der Sie einladen. Auch die Bauern sind auch deshalb auf die Trecker gegangen, nicht nur wegen dem Agrardiesel. Im Winterhalbjahr ist das angekommen bei Ihnen in der Politik, dass das so nicht mehr weitergeht mit den ganzen Vorschriften.
Ja, das ist definitiv angekommen in der Politik und wir haben uns ja als Landwirtschaftsministerinnen der Länder die Mühe gemacht, gemeinsam mit dem Berufsstand Vorschläge auch zum Bürokratieabbau zu unterbreiten. Also es ist ja nicht nur bei dem Protest geblieben, sondern auch natürlich weiterhin bei dem konstruktiven Gespräch. Insgesamt wurden, glaube ich, 200 Vorschläge zum Bürokratieabbau eingereicht auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Was man als Land tun kann, was auf Bundesebene, aber eben auch auf europäischer Ebene passieren kann. Und da sind wir doch ein Stück weitergekommen, aber ich denke, wir müssen auch noch weiter dran arbeiten. Um ein ganz konkretes Beispiel zu machen, kleinere Betriebe bis zu 10 Hektar sind von Kontrollen bzw. von den Sanktionen ausgeschlossen. Also insofern haben wir hier auch sozusagen vor überbordender Bürokratie, gerade für Kleinbetriebe, sind wir nennenswert ein Stück weitergekommen.
Was ist Ihre Prognose? Werden die Bauern im Winter wieder protestieren und mit ihren Treckern die Straßen verstopfen?
Nun, ich weiß jetzt nicht, was die Bundesregierung und der Bundesfinanzminister vorhaben. Also insofern kann ich jetzt dafür nicht garantieren. Aber ich kann für die thüringische Perspektive vielleicht Folgendes sagen, dass wir uns wirklich auf den Weg gemacht haben und dass wir wirklich vor dem Hintergrund einer Minderheitsregierung, die auch dieses Jahr von Haushaltskürzungen betroffen sind, das Bestmögliche getan haben, um für unsere Landwirtinnen und Landwirte Planungssicherheit zu gewährleisten, die Kofinanzierung für die dringendsten Probleme zu gewährleisten. Wir verhandeln bereits jetzt schon die Endphase der gemeinsamen Agrarpolitik bis 2027. Und ich setze mich wirklich sehr stark dafür ein, dass es keine weiteren Auflagen bzw. Verkomplizierungen und neue Öko-Richtlinien gibt in der laufenden Förderperiode, weil die Landwirte haben gerade einen großen Umstellungsprozess hinter sich gebracht und haben immer noch sehr stark mit der Digitalisierung zu kämpfen. Und ich kämpfe dafür, dass wir auch weiterhin nach 2027 in der gemeinsamen Agrarpolitik weiterhin auch die Direktzahlung, also die erste Säule, die Einkommenssäule der Landwirtinnen und Landwirte beibehalten und diese nicht abschmelzen, damit wir lange Planbarkeit haben für den Transformationsprozess der Landwirtschaft. Ob das die Bundesregierung auch gewillt ist mitzugehen, vermag ich jetzt nicht zu versprechen, aber ich hoffe es, denn es tut uns, glaube ich, gut, wenn die Bäuerinnen und Bauern sich um die Felder bzw. um die Ställe kümmern und nicht auf die Straße gehen müssen.
Der Präsident des Thüringer Landesbauernverbands, Klaus Wagner, bleibt noch ein bisschen hier. Die Pressekonferenz ist vorüber, Erntebilanz, Pressekonferenz. Wenn Sie sich mit dem Bund vergleichen, mit der Landwirtschaftsstruktur auch in den Westländern, ist es nach wie vor ein großer Vorteil als so eine Agrargenossenschaft? Sie sind ja auch Geschäftsführer von einer großen Agrargenossenschaft in Erfurt. Ist es immer noch ein Vorteil, so organisiert zu sein als juristische Person?
Das ist abhängig von der Betriebsausrichtung. Also ich würde nicht sagen, man hat ausschließlich durch Größe einen Vorteil. Es kommt darauf an, was man für eine Produktpalette hat. Es kommt darauf an, was man für einen Markt vor der Haustür hat, wie kaufkräftig der Markt ist, den man vor der Haustür hat. Und beispielsweise bei Gärtnereien oder auch bei tierhaltenden Betrieben ist es auch so, dass Familienbetriebe da erfolgreich sind, auch einen anderen Zugang zu Vermarktung haben. Wenn man im eigenen Betrieb arbeitet, ist das immer etwas anderes, als wenn man angestellter Mitarbeiter ist, so dass
da beide Betriebsformen ihre Vor- und auch ihre Nachteile haben. Und man kann nicht sagen, der eine Betriebsform hat einen Vorteil und die andere Betriebsform hat Nachteile.
Wie viel der diesjährigen, nehmen wir mal die Weizenernte, ist schon weg, schon verkauft?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir insgesamt so 60% der Ernte verkauft haben. Davon einen Teil über Vorkontrakte. Wir haben vorgesehen im September angefangen, den ersten Weizen der Ernte 24 zu verkaufen. Da war er noch nicht gedrillt.
Mir hat ein Landwirt schon ein Interview gegeben, Markus Wipperfürth in Pulheim. Und der hat mir gesagt, wir ernten im Prinzip nur noch Futtermittel, weil wir durch Düngeverordnung nicht mehr fähig sind, Brotgetreide zu produzieren. Für welchen Kreis der Landwirte hat er da recht?
Das gilt auch für die Landwirte, die wir in Thüringen haben. Ich hatte ja in unserer Erntepressekonferenz gesagt, wir sind hier eigentlich ein Anbaugebiet für Eliteweizen und für A-Weizen, der auch über Deutschland hinaus gesucht und nachgefragt wird. Und aufgrund der strikten Begrenzungen in der Düngeverordnung haben wir jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, dass wir bei E-Weizen-Sorten, die wir hier anbauen, für Lebensmittelqualität die Proteinwerte für E-Weizen nicht erreicht haben. Und das bedeutet für uns 40 Euro weniger Erlös pro Tonne. Bei 6,5 Tonnen pro Hektar kann man sich ausrechnen, was das pro Hektar ausmacht. Und deswegen sagen wir, dass diese Düngegesetzgebung nachjustiert und feinjustiert werden muss, wenn wir auch in Zukunft hier ordentliche, ausreichend Qualitätsweizen erzeugen wollen.
Heißt für mich als Verbraucher, ist wahrscheinlich immer seltener auch deutsches Weizenkorn gemahlen in meinem Brot drin, was ich esse.
Na, aktuell noch nicht. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, kann das durchaus mal vorkommen. Aber aktuell sind wir noch in der Lage, uns selbst zu ernähren. Und deswegen streiten wir auch als Bauern dafür, für Ernährungssicherheit und auch für Ernährungssouveränität. Das heißt nämlich, dass das, was wir essen, dass wir auch wissen, wo es herkommt.
So wunderschön kann Landwirtschaft auch riechen, muss ich sagen, denn ich bin gelandet in einer Trocknungshalle und Lagerhalle für Pfefferminze. 50 Hektar allein Pfefferminzanbau, darauf hat sich spezialisiert die Gerathal Agrar GmbH, das ist in Andesleben, Erfurt. Und der Bert Kämmerer, ist einer der Geschäftsführer, hat mich reingeführt in diese Halle. Und jetzt nehmen wir erstmal tief Luft, wie wenn es direkt aus der Teekanne käme schon.
Riecht gut. Riecht nach Winter.
Das ist dann die Saison, wo Sie wahrscheinlich das meiste vertreiben, verkaufen können über den Handel. Aber im Augenblick, an welchem Punkt sind Sie? Ist das der erste Schnitt? Wie oft kann man denn Pfefferminze überhaupt ernten?
Also Pfefferminze kann man zweimal im Jahr schneiden. Der erste Schnitt ist erledigt. Die getrocknete Ware liegt hier im Lager. Und jetzt sind wir dabei, die Ware aufzuarbeiten.
Dazu kommen ja noch 10 Hektar Melisse, die Sie anbauen, aber das ist ja nur ein Bruchteil. Also fast könnte man ja sagen, vielleicht sogar eine Art Hobby von Ihnen, denn insgesamt haben Sie 3.400 Hektar im Betrieb. Agrarfläche und Grünland, das ist eine Zahl, die ist für einen normalen Landwirt ja kaum fassbar. Wie ist das dazu gekommen, dass diese Agrarstruktur hier vorherrscht in Thüringen, in den Ostländern?
Ja, viele wissen ja, dass Anfang der 60er Jahre die landwirtschaftlichen Betriebe hier im Osten zwangskollektiviert wurden. Und es haben sich dann hier LPGen gegründet und bis 1989 bestanden. Und jetzt sind das eben landwirtschaftliche Betriebe geworden, die auch im Markt zurechtkommen.
Sie sind 1989 fertig gewesen mit Ihrem Landwirtschaftsstudium in Rostock und dann sind Sie eingestiegen, noch vor der Wende, noch vor dem Mauerfall. Ja, und geblieben. Warum? Rückblickend auf Ihr ganzes Berufsleben.
Ja, zum einen, weil man eine Perspektive hatte, in so einem großen Unternehmen zu gestalten. Und zum anderen gab der Arbeitsmarkt auch Anfang der 90er Jahre nicht viel her. Und es waren schon wilde Zeiten und man musste viel entscheiden und es kamen viele neue Dinge in die Betriebe und es hat einfach Spaß gemacht. Und ja, und jetzt sieht man auch so langsam den Erfolg der Arbeit in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Jetzt können wir im Prinzip auch die Früchte ernten, die wir damals gelegt haben.
Sie haben Viehhaltung, modernen Milchviehstall. Sie züchten mehr als 30.000 Ferkel pro Jahr. Sie haben eine Betriebskantine, auch für die Kindergärten, die Sie beliefern in der Umgebung. Wie viele Festangestellte haben Sie?
Wir haben im Moment 70 festangestellte Mitarbeiter in allen Betriebszweigen und werden im Sommer von Fremdarbeitskräften, Saisonarbeitskräften noch unterstützt. Das sind so 7, 8.
Wie ist das, Herr Kämmerer? Sind Sie in Kauflaune? Würden Sie gerne dazu pachten oder kaufen Land?
Wir könnten schon noch ein paar Hektar vertragen. Wir würden gerne noch zupachten. Allerdings ist es hier in der Region schwierig. Die Flächen, die sind verteilt.
Ein heißer Kampf. Was ist, wenn die Kirche mal was verpachten möchte?
Da gibt es keine Vorteile. Wenn die Kirche Land verpachtet, dann geht es nur um den Preis.
Dieses Geräusch, was wir jetzt haben, ist das ein Gebläse auch gleichzeitig oder ist das nur eine Schneidemaschine, um es noch mal ein bisschen zu verstehen, was hier in der Halle passiert?
Das ist eine Schneidemaschine und ein Sichter. Wir schneiden jetzt die Pfefferminze, die getrocknete Pfefferminze. Die geschnittene Ware geht dann auf die Siebe und dort werden die Blatt- und Stängelanteile getrennt und dann abgefüllt und für die Abnehmer transportbereit gemacht.
Kann dann demnächst in die Teekanne kommen. Ist das irgendwie ein Hobby von Ihnen oder wollen Sie eben möglichst breit aufgestellt sein?
Also wir haben in den letzten Jahren schon erfahren, dass eine gewisse Diversifizierung, breit aufgestellt sein, doch von Vorteil ist. Die Witterungsextreme sind das eine, die Preiskalamitäten das andere. Wenn das eine nicht funktioniert, dann geht meistens das andere. Wir hatten zum Beispiel die letzten Jahre sehr schlechte Marktpreise für unsere Schweine. Das konnten wir mit anderen Betriebszweigen auf.
Mit welchen denn?
Fangen mit dem Ackerbau und auch mit der Milchviehhaltung. Die haben im Prinzip die Schweine gerettet und jetzt verdienen wir mit Schweinen wieder ordentlich Geld. Und mal sehen, welcher Betriebszweig jetzt als nächster dran ist, der gerettet oder am Leben erhalten werden muss.
Ich habe gelernt auf der Erntebilanzpressekonferenz des Thüringer Bauernverbands, dass es Probleme gab mit dem Raps, dass es bei der Gerste auch mau aussieht und auch bei der Qualität vom Weizen. Gar nicht zu reden von den armen Obstbauern und Winzern, die ein ganz katastrophales Jahr dieses Jahr regional haben. Was bemerken Sie, was den Absatz von Weizen angeht, der auch ins Brot kommen kann?
Über die Weizenqualitäten in diesem Jahr können wir uns nicht beschweren. Wir hätten uns mehr Ertrag erhofft aufgrund der Witterungsbedingungen. Der ist leider nicht gekommen, aber unsere Weizenqualitäten sind sehr gut. Und also allen Weizen, den wir verkauft haben, der ist auch backfähig.
Wie gucken Sie auf die Kollegen? Wird es wieder zu Bauernprotesten kommen?
Das müssen wir abwarten. Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben ja nicht allzu viel erreicht. Die Agrardieselbeihilfe wird uns nun in einem Zeitraum von 3 Jahren gestrichen. Das ist eine Größenordnung für unseren Betrieb, die wehtut. Wenn ich vielleicht im Vergleich meine Mitarbeiter im Pflanzenbau 1 Monat davon bezahlen kann, dann ist das auch für unsere Betriebsstruktur natürlich ein erheblicher Verlust. Und der uns versprochene Bürokratieabbau, der findet einfach nicht statt. Im Gegenteil, es wird immer noch mehr an Bürokratie uns aufgebürdet.
Auf welchen Börsenpreis, Paris, Chicago, haben Sie heute schon geschaut?
Ja, Weizen und Raps, da muss man natürlich jeden Tag hingucken, wie die Preise sich an den Börsen entwickeln. Und das ist ja das Problem. Wir verkaufen unseren Weizen nach Börsenpreis. Und der Börsenpreis wird nicht in Deutschland gemacht, sondern er wird in Chicago gemacht. Und wir konkurrieren natürlich dann mit Weizenerzeugern in der ganzen Welt, die weniger Sozialstandards haben, die weniger Umweltstandards haben. Und das macht es uns immer schwieriger.
Erntezeit, wie es den Landwirten in Deutschland geht. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.